Überraschen wird es ja nicht mehr, ihr wisst, was kommt.
Also wenn er heimgeht, Gott ist treu und die Schafe sollen was tun. Und der Text dazu ist Daniel. Und das Einzige, was man euch noch nicht gesagt hat, ist, dass es Daniel 1 ist. Im dritten Regierungsjahr Joachims, des Königs von Juda, zog der babylonische König Nebukadnezar mit einem Heer vor Jerusalem und belagerte die Stadt. Der Herr gab Joachim in die Gewalt Nebukadnezars und auch ein Teil der heiligen Geräte fiel dem Babylonierkönig in die Hände. Er ließ die Geräte nach Babylonien bringen und bewahrte sie in der Schatzkammer beim Tempel seines Gottes auf. Nebukadnezar befahl seinem Palastvorsteher Aschpenas, junge Israeliten aus der Verwandtschaft des Königs und aus den vornehmen Familien für ihn auszusuchen. Sie müssen gesund sein und gut aussehen, sagte er. Außerdem müssen sie klug und verständig sein und eine umfassende Bildung haben, damit sie zum Dienst in meinem Palast geeignet sind. Und dann sollen sie auch unsere Sprache und Schrift lernen. 3 Jahre sollen die jungen Leute ausgebildet werden, um dann in den Dienst des Königs zu treten. Der König ordnete an, dass sie jeden Tag Speisen und Wein von seiner eigenen Tafel bekamen. Unter den ausgesuchten jungen Männern aus Juda waren auch Daniel, Hanania, Michael und Asaja. Der Palastvorsteher gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania Schadrach, Michael Meschach und Asaja Abednego. Daniel war fest entschlossen, kein Essen und Trinken von der Tafel des Königs anzurühren, um nicht unrein zu werden. Deshalb bat er den Palastvorsteher, nicht von den Speisen des Königs essen zu müssen. Gott half ihm, sodass der Palastvorsteher ihn wohlwollend anhörte. Allerdings sagte er zu Daniel, ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König. Er hat selbst bestimmt, was ihr essen und trinken sollt. Wenn er feststellt, dass du und deine 3 Freunde schlechter aussehen als die anderen jungen Leute, lässt er mir den Kopf abschlagen. Daniel wandte sich an den Aufseher, den der Palastvorsteher für ihn und seine 3 Freunde bestimmt hatte. Mach doch einmal 10 Tage lang einen Versuch mit uns, bat er ihn. Lass uns Gemüse essen und Wasser trinken. Danach vergleichst du unser Aussehen mit dem der anderen jungen Leute, die ihr Essen von der Tafel des Königs bekommen. Und dann entscheidest du, was weiter geschehen soll. Der Aufseher war einverstanden und ging auf den Versuch ein. Nach Ablauf der 10 Tage zeigte es sich, dass Daniel und seine Freunde sogar besser und kräftiger aussahen als die anderen jungen Leute, die ihr Essen von der königlichen Tafel erhielten. Da ließ er ihnen weiterhin Gemüse geben, den Wein und die für sie bestimmten Speisen stellte er weg. Gott aber gab den jungen Männern Klugheit und Verstand, sodass sie alles begriffen und sich bald in jedem Wissensgebiet auskannten. Daniel besaß darüber hinaus die Fähigkeit, Träume und Visionen verstehen und zu deuten. Am Ende der Zeit, die König Nebukadnezar festgesetzt hatte, sollten ihm alle jungen Leute zur Prüfung vorgeführt werden. Als der Palastvorsteher sie zu ihm brachte und er sich mit ihnen unterhielt, zeigte es sich, dass Daniel, Hanania, Michael und Asaja allen anderen überlegen waren. Sie wurden in den königlichen Dienst aufgenommen und so oft der König in schwierigen Fragen ihren Rat suchte, merkte er, dass sie 10-mal klüger waren als alle Gelehrten und Magier in seinem ganzen Königreich. Daniel blieb im königlichen Dienst bis ins erste Regierungsjahr des Königs Kyros. Weltgeschichte, 6. Jahrhundert vor Christus. Und das vermischt mit einer Biografie oder Weltgeschichte erzählt als Biografie eines Menschen, der sich sozusagen an seinem eigenen Leib erlebt und Teil dieser Weltgeschichte wird. Weltgeschichte in einer kritischen Situation für die Israeliten damals, den Daniel angehört hat. Er erlebt sozusagen das Ende eines Staates mit, also den Untergang letztlich den Untergang einer Nation, so wie es erstmal aussieht. Es gibt noch zwei weitere Belagerungen, also Daniel kommt in der ersten Belagerung schon weg. Es gibt noch zwei weitere Belagerungen in den nächsten 16 Jahren und dann ist der Staat auch tatsächlich am Ende. Also das kann man in der Chronik nachlesen. Dann werden die Mauern abgerissen, der Tempel angezündet und dann ist wirklich alles weg. Es gibt dann keinen jüdischen Staat mehr oder nur ein paar Reste, also ein paar Leute, die da, man muss wohl sagen, irgendwie vor sich hin vegetieren in irgendwelchen Mauern, die halt so halb eingerissen sind. Joachim der König, der wird nach Babylon mitgenommen, also ist eine nationale Katastrophe, die hier eigentlich passiert. Also ist ja auch klar, dass die Israeliten überhaupt nicht mehr selbstbestimmt sind, das hier nicht überliefert, aber die Babylonier setzen kurz mal einen anderen König ein und nehmen den eigentlichen König mit. Und, was man vielleicht leicht überliest oder was nicht so ganz auffällt, er ließ die Geräte nach Babylonien bringen und bewahrte sie in der Schatzkammer beim Tempel seines Gottes auf. Es ist nicht nur eine nationale Katastrophe, es ist auch die scheinbare Niederlage eines Gottes. Weil das war eigentlich die Vorstellung der Israeliten, ihnen kann nichts passieren, solange sie sozusagen diesen Gott bei sich haben im Tempel. Und jetzt verliert dieser Gott. Die damalige Weltmacht erscheint, die größte Macht der Welt erscheint vor Gottes auserwähltem Volk und das Undenkbare geschieht, Gottes auserwählte Volk verliert. Und es sieht auch äußerlich so aus, als ob dieser Gott, also bewahrt es in der Schatzkammer beim Tempel seines Gottes auf. Also sozusagen die ganzen Geräte kommen mit und werden sozusagen, es wird sozusagen sichtbar. Dieser Gott wird einem ganz anderen Gott jetzt zugeordnet, weil sein Volk eben verloren hat. Jerusalem, der Tempel, der Platz Gottes, angegriffen, geschleift, geplündert, zeigt sich hier nicht, eigentlich wer die Macht in der Welt hat, die Weltmacht. Die damalige Weltmacht geht so weit und nimmt jede nationale Identität und nimmt auch den Gott gleich noch mit und zeigt, dass ihr Gott eigentlich diesem Gott überlegen ist. Der muss bei ihm sozusagen, bei ihrem Gott, bei dem babylonischen Gott einziehen. Und die Babyloner machen eine Strategie, die, glaube ich, im Altertum relativ üblich war, also bis auch in die römische Zeit hinein. Die übernehmen das, was an Kultur, an Technik und auch an Menschen in ihre Strategie reinpasst, das nehmen sie alles mit. Insofern kommt der Daniel dann nach Babylon. Das ist aber letztlich, soll man es negativ sagen will, eine Strategie der Dezimierung von Eliten. Also man vernichtet ein Volk einfach dadurch, indem man ihm mal kurz seine Eliten wegnimmt. Die Babyloner machen es noch auf dem vornehmen Weg, indem sie sozusagen die Eliten mitnehmen und bei sich wieder versuchen zu integrieren. Daniel hat Glück gehabt, kann man auch sagen. In der Chronik kann man auch nachlesen, es gab noch 60 andere, die mal später von den Babylonern ausgesucht wurden. Die hatten nicht so viel Glück wie Daniel, die sind mitgenommen worden und gleich hingerichtet worden anschließend. Aber das ist ja auch eine Strategie, die sich, kennt man bis hin zum Zweiten Weltkrieg, dass man versucht, Länder dadurch zu vernichten, dass man ihnen ihre Eliten wegnimmt. Und am Schluss bleibt eben ein Rest zurück in dem Land, den dann die Babylonier nicht brauchen können. Also da werden durchaus dramatische Zahlen genannt, Tausende von Handwerkern. Da wird alles mitgenommen an Menschen, was die Babylonier noch brauchen können. Für Daniel läuft es erstmal gut. Er übersteht das Casting. Ich finde es auch sehr interessant, nach welchen Kriterien die Babylonier damals ausgesucht haben. Das ist wirklich nicht weit weg vom Casting heutzutage. Also das erste Kriterium ist gesund und gut aussehend. Fand interessant, wie wenig sich dann doch über die Jahrhunderte ändert und dann natürlich noch klug, verständig und umfassende Bildung. Aber das erste Kriterium ist interessanterweise gesund und gut aussehend. Und an Daniel wird dann schon erstmal deutlich, was das bedeutet. Also er wird ja sozusagen assimiliert, gezwungen, sich anzupassen, hat auch wenig Wahl. Also er hat weder die Wahl, ob er mitgeht oder nicht mitgeht. Der wird einfach mitgenommen. Und dann ist ja nur die Rede davon, Nebukadnezar befahl, der König ordnete an. Also es ist klar, dass er eigentlich nicht viel, dass ihm nicht viel freier an freiem Willen bleibt. Eins, was als erstes passiert, ist, dass ihm sozusagen sogar der Name genommen wird. Also man versucht ihm sozusagen eine ganz andere Identität aufzudrücken. Daniel hieß, Gott ist mein Richter. Jetzt heißt er plötzlich, Bel schütze mein Leben, wobei Bel einer dieser babylonischen Götter ist. Also es geht darum um Anpassung, es geht auch darum um Umerziehung. Also er kriegt so eine Art Bachelor, eine dreijährige Ausbildung, irgendwie in babylonischer Administration oder was die da auch immer damals gelehrt haben. Er muss die Sprache und Schrift lernen von diesem Land und er wird auch in die Sitten und Gebräuche eingeführt. Also Essen und Trinken soll er möglichst so, wie das eben in diesem Land üblich ist, in dem er jetzt ist. Also die Weltmacht übt ihre Macht aus und das geht durchaus runter bis zum Einzelnen, der da relativ wenig Freiheiten hat, sondern dem es sagt, so und so funktioniert es. Du bist davon betroffen, dass dein Land verloren hat und du wirst jetzt eben gehorchen und wirst hier eingefügt und assimilierst dich hier am besten, passt dich am besten an. Wir wollen, dass du im Wesentlichen ein guter Babylonier wirst und bei uns hier reinpasst. Und es ist ja auch interessant, es ist wieder berichtet, dass Daniel sich groß wehrt, dass er da mitgenommen wird. Er wehrt sich auch nicht gegen die Umbenennung. Gut, die vier werden vielleicht untereinander weiterhin ihre alten Namen benutzt haben, aber insgesamt ist erstmal nicht von großem Widerstand von Daniel die Rede. Er nimmt es erstmal alles so hin und wahrscheinlich hat er auch gar keine andere Chance, als das so hinzunehmen. Also erstmal sieht es alles auch nach einer ganz normalen Geschichte aus, wie sie halt so in der Welt vorkommt über die Jahrhunderte. Da drückt eine Weltmacht ihre Macht durch, weil sie eben gewonnen hat, weil sie die Stärkste ist. Und die drückt das durch ihren König und dann durch über einzelne Ebenen runter. Also hier wird noch der Palastvorsteher genannt, bis auf Einzelne. Und letztlich auch der Palastvorsteher und bis Daniel runter sind sie alle in diesem System eingebunden und haben auch, sagen wir mal, nur einen sehr begrenzten Spielraum. So ist die Welt eben. Der Mächtige siegt und dann passt man sich an. Und dann gibt es sozusagen noch eine zweite Ebene in der Geschichte, die ist aber nur so an ganz paar Stellen angedeutet. Ganz am Anfang heißt es, so plötzlich mittendrin, der Herr gab Joachim in die Gewalt Nebukadnezars. Der Herr gab. Also offensichtlich gibt es noch eine ganz andere Welt hinter dieser Welt, dieser Macht und diesem Einordnen und dass jemand seine Macht durchsetzt. Der Herr gab. Gott hat anscheinend die Kontrolle. Und das ist auch nicht das einzige Mal, dass das in der Bibel gerade mitten in Katastrophen genannt wird. Dass man sozusagen, man sieht die Katastrophe und es ist eigentlich so halt, wie es in der Welt abspielt, der Mächtige siegt und setzt sich durch. Hier Israel, der Tempel, alles geht unter und dann steht hier der lapidare Satz, Gott gab. Also Gott hat das alles unter Kontrolle. Und das zieht sich auch hin in der Bibel durch bis in die Offenbarung. Wenn man guckt, wer die Siegel bricht und dann gehen plötzlich die Katastrophen los, dann steht da, kann man überraschenderweise nachlesen, dass Jesus das Siegel bricht und dann brechen die Katastrophen los. Also die Kontrolle auch über die ganzen Katastrophen hier in der Welt ist offensichtlich bei Gott. Das Lamm sitzt auf dem Thron, wie man es auch immer sagen will, in der Offenbarung, in all diesen Katastrophen. Und gerade oft die Bilder in Katastrophen sagen, Gott hat alles unter Kontrolle. Kann das auch bis in unsere das gilt bis in unsere heutige Zeit. Man muss ja nur mal die Namen der Woche in der Zeitung lesen, derjenigen, die anscheinend alle Macht haben. Ferdinand Piëch, also mindestens bis heute Morgen. Da scheint sich ja schon wieder andere Mächtige durchzusetzen. Wladimir Putin, Barack Obama, Angela Merkel, Hillary Clinton und wahrscheinlich habt ihr diese Woche noch viele andere Namen. Ich habe nur mal so ein paar in den Zeitungen gelesen. Das sind alles Menschen, die Macht haben und vielleicht auch Menschen, die sogar auf unser Leben in irgendeiner Weise Einfluss haben. Und trotzdem gilt für alle, auch für sie, der Herr gab. Hinter allem, ich kann es nicht einordnen, dazu bin ich wahrscheinlich zu sehr verquickt. Diese Geschichte ist ja mit einem ziemlichen Abstand geschrieben, wie das damals passiert ist. Ich kann es im Einzelnen nicht einordnen, wo der Herr denen die Macht gegeben hat. Aber auch für die gilt, der Herr gab ihnen ihre Macht. Jede Macht auf Erde ist so, dass trotz allem Gott die Macht vergibt und Gott alles unter Kontrolle hat. Bei allem, was wir auch nicht verstehen, vielleicht dabei. Also das ist mein erster Punkt. Ist nicht ganz Gottes treu geworden, aber Gott hat alles unter Kontrolle. Dann nochmal zurück zu Daniel. Daniel, ein 20-jähriger Mann, ich schätze mal, dass er vielleicht in dem Alter so war, in fremder Umgebung, weg von zu Hause. Babylon ist eine Riesenstadt. Vielleicht habt ihr in Erinnerung, ihr habt jetzt kein Bild dabei, aber das war ja auch eine Stadt, in der an jeder Ecke solche riesen Bilder standen, also so Tierbilder, die gesagt haben, hier, das sind die Götter, die in dieser Stadt herrschen. Geblieben sind ihm noch 3 Freunde und geblieben ist ihm offensichtlich Gott. Trotz der nationalen Katastrophe, trotzdem der Tempel weg war, offensichtlich hat auch Daniels Glaube das überlebt, dass ihm Gott geblieben ist. Und es gibt Punkte, die ihm deshalb, weil ihm Gott geblieben ist, so wichtig sind, dass er an denen nicht passiv bleibt. Also wo er sich, da steht, Daniel war fest entschlossen. Also wo er sich entschieden hat, wo er sozusagen, heute modern würde man sagen, ein Koordinatensystem hatte, wo er sagte, da sind Punkte, da möchte ich nicht dahinter zurück. Daniel entscheidet sich dafür die Essensvorschriften. Die spielen ja auch bis ins Neue Testament eine große Rolle. Daniel entscheidet sich für die Essensvorschriften und sagt, Gott hat mir gesagt, ich darf bestimmte Dinge nicht essen und Gott hat mir das verboten. Also er begibt sich einerseits in die Situation hinein und passt sich an und sagt, er lässt sich umbenennen, hatte ich ja schon gesagt. Es gibt Punkte, da passt er sich an, lässt sich assimilieren, aber es gibt Punkte, da sagt er, da ist irgendwie Schluss mit lustig. Da lasse ich mich nicht anpassen. Das ist ein Punkt, wo ich sage, da will ich festbleiben. Und es ist ja durchaus eine kritische Situation, in der er einiges riskiert. Also der Palastvorsteher sagt ja auch, der König war nicht zimperlich. Da werden schon mal Köpfe abgehauen, wenn es nicht so funktioniert, wie sich das der König vorstellt. Und auch das finde ich interessant, dann schickt ihm Gott oder geht er auf den Palastvorsteher zu, also das wurde seine nächste Ansprechperson und sagt dem, ich mache das aber nicht. Und es ist interessant, dass dann der Palastvorsteher, bei dem steht übrigens auch der Satz, dass er sozusagen auch einer ist, den Gott in die Situation geschickt hat, den Gott vorbereitet hat für Daniel, obwohl der eigentlich ja sonst wahrscheinlich mit diesem Gott nun wenig zu tun hatte, sozusagen sagt, okay, dann machen wir mal einen Test, gucken uns das an. Also sich sozusagen darauf einlässt, dass die kein Fleisch essen. Und ich denke, da liegt vielleicht die Herausforderung von Daniel an uns. Wir leben ja auch in einer Umwelt, die jetzt nicht unbedingt immer christlich ist, die schon noch zum großen Teil christlich und von Gott geprägt ist, aber auch zum guten Teil nicht. In der wir uns auch, also müssen sich ganz gut eingerichtet und angepasst haben. Also ich lebe zum großen Teil einen ähnlichen Lebensstil wie meine Nachbarn. Ich habe ein Reihenhaus gekauft. Manche Leute kaufen freistehend, aber das sieht alles ein bisschen aus, auch wie die Nachbarn. Ich fahre ein Opel, das fahren auch viele meiner Nachbarn. Ich gehe Berufe nach wie Informatiker, das gehen auch viele meiner Nachbarn nach. Also manchmal frage ich mich, wo ist eigentlich sozusagen unsere Unterscheidbarkeit? Manchmal kommt dann noch raus, ja, wir sind vielleicht ein bisschen netter. Insgesamt haben wir vielleicht 1 oder 2 Kinder mehr wie die Gesellschaft um uns rum. Aber wo sind sozusagen die Punkte? Also man könnte auch negativ sagen, ich bin gut assimiliert in dieser Gesellschaft. Sie hat es schon geschafft, mich mit ihren Regeln, Moralvorstellungen, mit dem, was man so tut, was man nicht tut, sich sozusagen gut reinzuziehen. Und ich denke, die Herausforderung von Daniel liegt darin, wo sind eigentlich nun die Punkte, wo es zu sagen gilt, das geht nicht mehr, weil es nicht mit dem zusammenpasst, wo ich mir entschlossen habe, dass das Gott von mir will. Wo gilt es anders zu denken? Wo gilt es anders zu handeln? Wo gilt es, was anderes zu sagen? Ich kann es auch neutestamentlich sagen, steht nicht nur im Alten Testament, falls einer sagt, der predigt ja nur über Altes Testament, gilt für uns nicht mehr. Ich kann es auch neutestamentlich sagen. Römer 12, 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein neues, sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht. Und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Also von Daniel werden ja eigentlich auch nur drei kritische Situationen aus seinem Leben berichtet. Die spannende Frage ist ja, was hat der Mann eigentlich dazwischen getan? Das erschreckt sich ja über Jahrzehnte. Und wahrscheinlich hat er dazwischen getan, das, was einer getan hat in seiner Position. Er hat in seinem Haus gewohnt, er ist einem Beruf nachgegangen. Also er war ja irgendwie ein Verwaltungsbeamter in einer durchaus hohen Position. Das ging so weit, bis dass er sozusagen unmittelbar der Erste hinter dem König war. Und diesem Beruf wird er über Jahrzehnte nachgegangen sein. Und er ist auch seiner Umgebung nicht weiter negativ aufgefallen, also ihm ist weder der Kopf abgeschlagen worden, er hat relativ lange überlebt. Also ich glaube, er ist auch eines natürlichen Todes gestorben, nimmt man an. Vielleicht ist er noch aufgefallen dadurch, dass er 10-mal so große Intelligenz hatte wie alle anderen. Das wird über ihn auch gesagt. Ich glaube aber, es gibt einen Hinweis in Daniel 6,11, was er eben doch getan hat in dieser Zeit. Das ist auch eine kritische Situation in seinem Leben, in der heißt es, dreimal täglich kniete er dort nieder, um Gott zu preisen und seine Bitten vor ihn zu bringen. Das hat also neben dem, dass er seinem Beruf nachgegangen ist und dass er vielleicht ganz normal unter allen diesen Menschen gelebt hat, hat er versucht über all die Jahre, und ich denke dazu hat er sich auch entschlossen gehabt, eine Beziehung zu Gott zu leben, indem er gesagt hat, dreimal täglich gehe ich zu Gott und vielleicht war Oder nein, das war nicht vielleicht jetzt mehr. Das ist ganz sicher so, dass das einen Zusammenhang hat mit dem, wie er auch in kritischen Situationen reagiert hat. Ebenso, dass er gesagt hat, ich weiß, da gibt es Punkte. Neben all dem, neben all der Verwaltungsarbeit, die ich mache, neben all dem, wie ich lebe und mich assimiliere und auch mich einbringe. Aber es gibt Punkte, von denen weiß ich, und von denen weiß ich aus meinem Gespräch mit Gott heraus, da werde ich mich entscheiden, anders zu leben als alle die Menschen um mich rum. Und das ist in all den Jahrzehnten eigentlich auch nur an drei Punkten bei ihm aufgefallen. Ansonsten scheint das alles, soweit man in der Bibel lesen kann, relativ glatt gelaufen zu sein. Aber an den drei Punkten ist es dann auch kritisch, hart und durchaus lebensbedrohlich geworden. Und ich bin überzeugt, dass diese Regelmäßigkeit, die er in seinem Leben, in seiner Gottesbegegnung drin hatte, genau dazu geführt hat, dass er in den drei kritischen Situationen sich genau so verhalten konnte, wie Gott es von ihm erwartet hat. Also, ich habe versucht, heute zwei Punkte aus Daniel 1 sozusagen etwas zu verdeutlichen. Der eine ist, Gott hat alles unter Kontrolle. Egal, was passiert in dieser Welt. Und wir leben sozusagen als Gottes Volk, so wie Daniel auch als Teil Gottes Volks gelebt hat, in einer Welt, in der wir weitgehend ununterscheidbar leben. Und in der wir aber trotzdem aufgefordert sind, uns nicht zu komplett anzupassen, nicht komplett zu assimilieren. Und ich wünsche uns, dass wir die Punkte sehen, erkennen, wo wir anders denken, anders handeln und anders reden sollten. Amen.